Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Großbritannien will Myanmar nach dem verheerenden Erdbeben mit umgerechnet knapp 13 Millionen Euro unterstützen. Wie das Außenministerium in London mitgeteilt hat, ist das Geld für Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Notunterkünfte in den am stärksten betroffenen Gebieten vorgesehen. Dort sind inzwischen viele Helfer aus anderen Ländern angekommen. Aus dem ARD-Studio Südostasien, Max Seib.
Noch immer suchen sie in Myanmar nach Überlebenden, arbeiten teils mit bloßen Händen daran, Menschen aus den Trümmern zu befreien. An vielen Orten fehlen die nötige Ausrüstung und weitere Hilfsgüter. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok versuchen Rettungskräfte noch immer, Menschen aus den Trümmern eines eingestürzten Rohbaus zu befreien. Der Boden ist allerdings instabil, der Trümmerhaufen, unter dem sich die Vermissten befinden, riesig.
In der Türkei hat die oppositionelle CHP angekündigt, weiter für die Freilassung des inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu auf die Straßen zu gehen. Künftig soll es mittwochs und samstags Kundgebungen in der Bosporus-Metropole und einer anderen Stadt der Türkei geben. Erst gestern hatten rund 500.000 Menschen in Istanbul für den Erhalt der Demokratie in der Türkei demonstriert. In Berlin-Hellersdorf hat es nach einer Neonazi-Demo Gewaltausbrüche gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, haben Teilnehmer zuerst Medienvertreter angegriffen. Als die anwesenden Polizisten Tatverdächtige festnehmen wollten, seien auch sie getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden. Rund 30 Tatverdächtige wurden festgenommen. Für Millionen Muslime endet heute der Fastenmonat Ramadan. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten des Islam beheimatet, erklärte den heutigen Tag zum Beginn des Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge rund 1,9 Milliarden Muslime. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Außerdem spielten Frankfurt-Stuttgart 1:0, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC gegen Karlsruhe 3:1. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue ein 1:0. Die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam gegen Erlangen mit 23:26 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs sonnig, im Verlauf dichte Wolken und zeitweise Regen. Am Nachmittag Schauer, maximal 9 bis 12 Grad. Morgen viele Wolken, im Süden zeitweise leichter Regen. Nur selten Sonne bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Die Zeit 6.03 Uhr.
Radio 3. Klassik am Morgen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Klassik am Morgen auf Radio 3. Ich bin Gilles Chevalier und begleite Sie durch diese Stunde. Eine Stunde voll Musik. Musik von Francis Poulenc, Florence Price, Camille Saint-Saëns und Sergei Prokofjew. Am Beginn dieser Stunde steht jedoch eine Komposition von Manuel de Falla, La Vida Breve. Hören Sie diesen spanischen Tanz in einer Bearbeitung für Orchester mit den Moskauer Virtuosen unter der Leitung von Wladimir Spivakov.
Thank you.
Die Moskauer Virtuosen spielten unter der Leitung von Wladimir Spivakov La Vida Breve von Manuel de Falla in einer Bearbeitung für Orchester. Übrigens hat dieses Werk am 1. April 1913 in Nizza seine Uraufführung erlebt. Mit der Sonate für Flöte und Klavier von Francis Poulenc setzen wir das Programm fort. Es musizieren Emmanuel Pahü, Flöte, und Eric Lesage, Klavier.
Thank you.
À la mémoire de Madame Sprague Coolidge, in Erinnerung an Madame Sprague Coolidge. So ist die Widmung dieser Sonate für Flöte und Klavier von Francis Poulenc. Sie hörten die Solisten Emmanuel Pahü, Flöte, und Eric Lesage, Klavier. Klassik am Morgen auf Radio 3, jetzt mit einer Komposition aus den USA. Florence Price hat diese Dances in the Canebrakes komponiert. Eigentlich eine Suite für Klavier, die wir in einer Orchesterbearbeitung hören, gespielt von der Chicago Sinfonietta unter Mei and Chen.
Thank you.
Chicago Sinfonietta musizierte unter der Leitung von May and Chen. Sie hörten die Dances and the Canebrakes, eigentlich eine Klaviersuite, hier in einer Orchesterbearbeitung, komponiert von Florence Price. Klassik am Morgen auf Radio 3, jetzt mit der Fantasie in A-Dur, Opus 124 von Camille Saint-Saëns. Die Solisten sind Christian Tetzlaff, Violine, und Jana Buschkova, Harfe.
Thank you. Thank you.
Christian Tetzler, Violine, und Jana Buschkova, Harfe, spielten die Fantasien A-Dur Opus 124 von Camille Saint-Saëns. Zum Abschluss dieser Musikstunde das Gürzenich-Orchester Köln unter der Leitung von Dmitri Kitajenko. Hören Sie die Sinfonie Nummer 1 in D-Dur von Sergei Prokofjew. Mit der Sinfonie Nummer 1 in D-Dur von Sergei Prokofjew ging unsere Klassik am Morgen auf Radio 3 zu Ende. Es musizierte das Gürzenich-Orchester Köln unter der Leitung von Dmitri Kitajenko. Um 10 Uhr, meine Damen und Herren, übertragen wir hier auf Radio 3 einen evangelischen Gottesdienst aus der Friedenskirche Potsdam. Und um 11.03 Uhr beginnt das Sonntagskonzert, heute mit Aufnahmen des Cleveland Orchestra. Auf dem Programm ab 11.03 Uhr die Ouvertüre Nummer 3 von Ludwig van Beethoven, das C-Moll-Klavierkonzert Köchelverzeichnis 491 von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Solistin Mitsuko Uchida und die 9. Sinfonie aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák. Das und mehr ab 11.03 Uhr im Sonntagskonzert mit Aufnahmen des Cleveland Orchestra.
Geschichten für Kinder.
Kuno Knotenkönig verknotet die Zeit von Christian Bartel. Störche und Birnenkuchen.
Schleusendorf, diese Fahrt endet hier«, nuschelte der Busfahrer ins Mikrofon, und Kuno wachte auf. Endlich war er angekommen und wartete ungeduldig, dass sich die Tür zischend öffnete. Der Ankunftstag war Kunos Lieblingstag in dem kleinen Ort am Flusswehr, seit er allein mit dem Linienbus zu seiner Oma fahren durfte. »Ich kann jetzt den Palstek-Knoten, das ist ein Seemannsknoten«, rief Kuno schon zur Begrüßung seiner Oma zu, die an der Busendhaltestelle auf ihn gewartet hatte. »Natürlich kannst du das, du bist schließlich ein Knotenkönig«, erwiderte Oma Lobina und küsste Kuno auf den Scheitel. Dabei rutschte die knallrote Brille herunter, die vorher in ihrem Haar gesteckt hatte. »Da hast du dich also versteckt«, kicherte Oma Lobina und stopfte die Brille in die Brusttasche ihrer Jacke, in der bereits eine Lesehilfe steckte. Kuno kannte keinen Erwachsenen, der so viele Brillen besaß wie seine Oma, aber trotzdem nie eine finden konnte. Gemeinsam gingen die beiden an der längst geschlossenen Gaststätte vorbei und bogen von der Asphaltstraße in die alte Pflasterstraße ein, die zu Oma Lubinas Haus am Dorfrand führte. Kuno erklärte seiner Großmutter gerade den Unterschied zwischen Seemanns- und Anglerknoten, als sein Blick auf das Storchennest fiel, das auf dem Schornstein der alten Ziegelei thronte. »Sie sind wieder da«, jubelte er, und das Storchenpaar, das aus seinem Winterquartier im Süden zurückgekehrt war, klapperte mit den Schnäbeln, um ihn zu begrüßen. Mit den